Hallo da draußen vor dem Bildschirm.
Glück auf.
Und heute haben wir Ausgabe, ich glaube es ist 75, oh mein Gott, Ausgabe 75 mit einem ganz besonderen Gast. Aber den stellen wir euch gleich vor, nämlich nach den dreckigen Details der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Hallo Daniel.
Hallo Falk.
Und hallo Markus Topf.
Ja, schönen guten Abend, hallo.
Sehr hallo schön. Markus. Sehr schön, dass es geklappt hat. Wir freuen uns sehr. Hörspiel, wie stellen wir dich am besten vor? Hörspielmacher, Hörspielautor, Hörspielregisseur oder wo? Stell dich doch vielleicht selber kurz vor.
Ja, gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Markus Topf und ich bin hauptberuflich Autor tatsächlich, also sowohl im Hörspielbereich als auch beim Fernsehen und so weiter. Also ich verdiene tatsächlich meinen Lebensunterhalt hauptsächlich mit Schreiben und mit Geschichten ausdenken. Und Hörspiele mache ich jetzt auch schon seit 2002 ungefähr. 2002 habe ich so mein erstes Low-Budget-Hörspiel sozusagen aufgenommen und dann auch veröffentlicht. Jetzt im Laufe der letzten Jahre ist da einiges an Material zusammengekommen. Also ich habe jetzt über 200 Produktionen geschrieben, bei einigen auch Regie geführt. So, aber das Hauptaugenmerk liegt sozusagen auf dem Schreiben.
Mhm. Und die spannende Frage ist ja, wie bist du dazu gekommen? Also nicht zum Hörspiel hören und Hörspiel, also Skripte schreiben, sondern so generell, was hast du dir damals gedacht, als du von der Schule gegangen bist? Wo sollte die Reise so hingehen?
Also, während der Schulzeit habe ich schon angefangen, das war so in der Oberstufe 11., 12., 13. Klasse, mit Mitschülern Kurzfilme zu drehen. Verrückte Sachen, so irgendwie die Wochenenden damit verbracht, irgendwelche Endzeit-Actionfilme zu drehen und so. Der Plan war schon irgendwie in den Bereich Film zu gehen und ich wollte halt gerne auf eine Filmhochschule und auch Richtung Regie. Und habe erstmal aber dann sozusagen angefangen nach der Schule und nach dem Zivildienst irgendwie erstmal Germanistik zu studieren, weil ich bei zwei Filmhochschulen, glaube ich, waren das, erstmal abgelehnt worden bin und dann, okay, um die Zeit jetzt nicht irgendwie sinnlos zu verplempern, fangen wir dann mal ein Studium an und habe aber während dieses Studiums dann einen Praktikumsplatz bekommen bei einer Filmproduktion in Hürth, also nicht weit entfernt von meinem Geburtsort Bonn entfernt. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt irgendwie die Möglichkeit, da irgendwie reinzuschnuppern. Und das war 2001, habe ich da sozusagen als Praktikant angefangen und bin dann irgendwann festangestellt gewesen bei diesem Betrieb bin dem bis 2009 erhalten geblieben. Und bin ich sozusagen in diesen Bereich gerutscht. Da hat sich das so ein bisschen verschoben, weil bei dieser Filmproduktion, ich war dann später da Junior Producer, hatte ich halt einfach viel mit der Entwicklung von Geschichten zu tun und halt jetzt natürlich weniger mit dann diesem Regieaspekt und habe einfach festgestellt, dass das eigentlich so doch eher die Richtung ist, die für mich da in Frage kommt und dass ich einfach wahnsinnig gerne Geschichten entwickle, ob alleine, mit anderen Leuten. Und ist dann letztendlich dann zu meinem Beruf geworden. Also als ich dann nach dieser Zeit bei der Filmproduktion da 2009 aufgehört habe, habe ich mich halt selbstständig gemacht und dann halt als Autor und von da an sozusagen in erster Linie nur noch schreibend unterwegs.
Mhm. Ja, Hürth ist ja nicht weit entfernt von hier. Kann ich fast sehen. Ja, stimmt. Ja, ich habe lustigerweise so einen ganz ähnlichen Werdegang. Ich habe damals meine Ausbildung gemacht bei einer Foto- und Videoproduktion, weil ich damals noch auch, genau wie du, Filmprojekte gemacht habe. Wir haben damals in der Berufsschule angefangen, so Star Wars-Fanfilme zu machen. Mhm. Ganz aufwendig, ein Kumpel von mir, Grüße gehen raus, Jan, der wirklich ein sehr guter 3D-Artist damals schon war und heute immer noch ist. Und der hat so ganz verrückte Sachen gemacht, war geil. Und da bin ich auch so ein bisschen in die Filmbranche gegangen, habe dann mal festgestellt, nee, ich wollte doch mehr so Grafik machen und so weiter. Und zum Hörspiel machen bin ich ja auch erst viel später gekommen. Du hattest vorhin gesagt, dass du so eingestiegen bist mit einer Low Budget. War das dann so eine Eigenkreation oder schon ein Fanprojekt?
Ja. Nee, genau. Das war, während ich noch bei dieser Filmproduktion angestellt war, war es natürlich 2002 habe ich dann nochmal einen Kurzfilm gedreht mit so ein paar Kollegen, also auch aus diesem Betrieb, einfach so for fun, so am Wochenende und so. Und da habe ich dann einen Tontechniker kennengelernt, den Robert Herrmann aus Köln. Liebe Grüße gehen raus. Der hatte damals so ein kleines, so ein Mini-Studio. Also der hatte quasi in seiner Wohnung eine Mini-Sprecherkabine, also wirklich sehr, sehr, sehr klein, wenn man das jetzt irgendwie mit Tonstudios vergleicht. Also es war wirklich sehr, sehr klein, aber wir hatten da die Möglichkeit, nämlich für diesen Film, den wir da zusammen gemacht haben, Sachen nachzusynchronisieren, und wir saßen dann zusammen da irgendwie bei ihm in der Wohnung, und ich dachte so irgendwie, weil ich Hörspiele schon immer mochte und irgendwie auch früher schon als Kind natürlich, wie wir alle sicherlich irgendwann mal was mit Freunden auch mal so aufgenommen habe. Und ich meinte dann so, hey, wir haben doch jetzt hier diese Schauspieler an der Hand, mit denen wir gerade diesen Kurzfilm drehen, und du hast hier diese Aufnahmemöglichkeit, warum wollen wir nicht einfach mal ein Hörspiel machen? Einfach genauso, wie man mal einen Kurzfilm macht. So, und er meinte, ja, irgendwie nette Idee, lass uns das mal ausprobieren. Und das war dann halt, das hieß damals das fünfte Gebot. Ich weiß nicht, ob das noch der ein oder andere kennt. Also es war wirklich sehr, sehr low budget. Aber damit hat das sozusagen angefangen. Das war eine Geschichte, die ich einfach geschrieben habe, so eine Serienkiller-Story. Also es war so Richtung Krimi-Psychothriller, eine Serienidee, da haben wir die erste Folge aufgenommen und die haben wir dann sozusagen im Eigenvertrieb, also ich glaube, das war dann irgendwie eine Auflage von 300 CDs oder so, dann übers Internet sozusagen verkauft, und das kam irgendwie ganz gut an, und ich hatte auf jeden Fall dann Blut geleckt und habe dann sozusagen weitergemacht in dem Bereich. Also Robert war dann sozusagen nicht so dieser Hörspiel-Fan, der gesagt hat, hey, da will ich jetzt mit vollem Herzblut irgendwie einsteigen, so, weil er da doch eher bei seinen Fernsehgeschichten und so war. Nee, der hat sich da eher gesehen. Und dann habe ich halt später, das war so 2006, dann mit dem Kollegen Sebastian von Hennigs, einem sehr guten Freund inzwischen, dann die Audiowerkstatt Köln gegründet. Also das war alles noch während der Zeit, wo ich auch noch in dieser Filmproduktion angestellt war in Hürth, was natürlich so ein bisschen diesen finanziellen Aspekt natürlich ein bisschen erleichtert hat, dadurch, dass ich hatte ein festes Einkommen, und wir haben dann sozusagen nebenher noch so eine kleine Firma gehabt. Das lief so 2,5 Jahre ungefähr. Und haben da einige Hörspiele dann produziert. Also es war ein Fall für Leon Kramer, Der Falke und dann auch Freelancer, einen Piloten, der auch sehr gut ankam, aber den leider keiner gekauft hat.
Aber gab es nicht eine Folge Freelancer bei Mord in Serie?
Das war dann aber einige Jahre später, genau, weil dann sind, also das war sozusagen so eine Doppelfolge, so ein Crossover zwischen Mord in Serie und Mindnapping von Audionarchie. Also das war dann eine zusammenhängende Story. Also sie fing dann in Mord in Serie fing sie an und in Mindnapping ging sie zu Ende. Weil da die Überlegung war, doch nochmal Freelancer sozusagen dieses Projekt irgendwie wieder zu beleben. Aber das hat dann doch nicht so funktioniert. Also jedenfalls nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und deswegen ist da nicht weiter was draus geworden. Aber das waren so meine sozusagen meine Anfänge. Und nach der Audiowerkstatt Köln, wir haben die sozusagen dann wieder abgewickelt, die Firma, weil wir gemerkt haben, nee, das funktioniert jetzt für uns nicht so gut. Also ich hatte nämlich bei der Filmproduktion aufgehört, also da endete mein Job und diese finanzielle Sicherheit war nicht mehr da. Und dann war uns das doch ein bisschen zu riskant, jetzt da nur auf diese eine Baustelle und auf diese eine kleine Firma irgendwie zu setzen. Und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht und Sebastian hat inzwischen mit Robert, den ich eben schon erwähnt habe, eine sehr, sehr gut laufende Audioproduktionsfirma in Köln, Tonalität, die sehr viel fürs Fernsehen machen, also diverse Shows und so weiter und so fort.
Hochspannend, hochspannend.
Schön. Hat sich das ja dann quasi doch irgendwie so für euch funktioniert.
Das, was meinst du genau?
Ja, auch wenn es dann leider an der einen Stelle nicht weitergeht, hat dann jeder seinen Platz gefunden. Du hast ja jetzt, ich weiß nicht, weißt du, wie viele Skripte du schon geschrieben hast ungefähr jetzt? 20 Jahre ist ja doch schon eine ganz schöne Zeit.
Also ich würde mal so um die 250 sagen. Also es sind halt immer noch, also ich kann ja immer nur von den Veröffentlichungen jetzt ausgehen, aber es sind halt immer halt noch Sachen in der Schublade. Also es sind Sachen, also das habe ich auch, hat mich auch letztens nochmal sehr gewundert. Zum Beispiel, also die ganzen Verlage brauchen relativ viel Vorlauf, um Sachen rauszubringen. Und zum Beispiel auch Contendo Media, für die ich viel mache, die machen sehr viel Jahre schon im Voraus, produzieren die. Und jetzt zum Beispiel für Geisterschocker hatte ich mal eine eigene Geschichte geschrieben für die Romantruhe. Das kam dann unter dem Titel irgendwie Todesfalle der Monstertrolle oder so. Das war jetzt nicht der Originaltitel, den ich damals hatte. Und das kam tatsächlich erst 10 Jahre raus, nachdem ich das abgegeben habe. Also dementsprechend seht ihr, da ist immer so ein gewisser Vorlauf da. Und also ich glaube, inzwischen sind es schon so ungefähr 250 Bücher von denen, was weiß ich, und veröffentlicht etwas mehr als 200. Keine Ahnung, es gibt da noch viele Sachen, die immer noch nicht veröffentlicht sind.
Ja. Ganz schöne Zahl. Was mich vielleicht interessieren würde, wie ist denn der Unterschied jetzt fürs Hörspiel zum Fernsehen jetzt bei der Stoffentwicklung? Wo sind die Ähnlichkeiten und wo geht es vielleicht in eine andere Richtung? Na klar, man muss beim einen vielleicht etwas visueller denken, aber...
Naja, gut, also es ist halt dramaturgisch ist beides ja das Gleiche. Also man erzählt ja irgendwie... Also ich zum Beispiel erzähle auch sehr filmisch. Also für mich ist das ja quasi, wenn ich was schreibe, ich schreibe das ja wie einen Film, den man nur hört. So. Also dementsprechend gibt es da jetzt gar nicht so viele Unterschiede. Es ist tatsächlich so, bei einem Filmdrehbuch hält man halt die Regieanweisungen sehr, sehr kurz, ist das meistens so, damit der Regisseur sich da auch noch schön austoben kann und noch sehr schön selbst kreativ werden kann. Und beim Hörspiel muss man natürlich in den Regieanweisungen immer ganz klar schreiben, was für Geräusche hören wir, damit diese Welt sozusagen und damit die Atmo irgendwie lebendig wird. Aber ansonsten ist das eigentlich von der Dramaturgie her ja genau das Gleiche.
Also ich hätte mir schon vorgestellt, dass es vom Schreiben her einen Unterschied gemacht hätte. Einfach, weil man diese, abgesehen von der Regiebeschreibung jetzt meine ich, weil man die Geschichte vielleicht doch anders erzählen muss, weil man immer im Hinterkopf hat, ja, man sieht es halt nicht. Also müssen vielleicht doch Dramaturgie mag vielleicht sein, aber das drumherum. Oder ist es egal, ob du jetzt eine Serie schreibst oder ein Hörspiel oder das macht für dich gar keinen Unterschied.
Viel Unterschied finde ich ist da nicht. Also in dem, wie ich es jetzt vielleicht angehe. Weil klar ist dann beim Hörspiel, weiß ich aus einfach jahrelanger Erfahrung, was natürlich funktioniert und was nicht funktioniert. So, was man machen kann und was man nicht machen kann. Ich würde da natürlich niemals eine ausufernde Action-Szene oder sowas erzählen, weil es macht halt keinen Sinn. So, das ist irgendwie, dann hat man dann irgendwie einen Erzähler, der ellenlang irgendwie erklären muss, was da irgendwie passiert. So, also schön ist natürlich immer, wenn sich Sachen aus einem Dialog heraus entwickeln. So, also das... Also jetzt, und damit meine ich jetzt gar nicht klassisch die drei Fragezeichen, hey Bob, guck mal da hinten, da läuft jemand. So, sondern aber dass die Dialoge schon allein schon interessant und spannend sind und wir den Figuren irgendwie lauschen möchten. Das ist vielleicht im Film, da kann auch eine Figur stumm sein natürlich, die oder der irgendwie der wortkarge Killer oder so, der wäre im Hörspiel natürlich ein bisschen deplatziert, weil ja, wenn wir es nicht hören, ist es nicht da und muss es im Zweifelsfall irgendwie wieder dann vom Erzähler irgendwie halt breitgetreten werden. Und das finde ich dann halt nicht so schön. So. Also dementsprechend, klar, weiß ich dann, was im Hörspiel funktioniert und was man da machen kann. Und also ich würde sagen, das ist, also im Film, ja, hat man natürlich das Bild dabei, und aber beim Film ist es halt auch so, im Gegensatz jetzt zum Hörspiel, dass dann natürlich auch zig Leute irgendwie ihren Senf dazugeben. Das Schöne ist natürlich beim Hörspiel, ist meistens habe ich einen Auftraggeber, das ist meistens der Produzent oder auch gleichzeitig der Regisseur, und der gibt mir dann irgendwie Feedback, wie er möglicherweise noch was anders haben will, und das war's. Und bei einer Fernsehproduktion ist es halt, das liest dann der Redaktionsleiter, das ließen die Redakteure beim Sender, das und jeder gibt irgendwie wieder sein Feedback und du musst das alles wieder einarbeiten und wie kriegen das jetzt zusammen, jetzt will die, dass die Figur auf einmal so ist und so. Dementsprechend, man hat natürlich beim Hörspiel, dementsprechend ist es so ein bisschen, man hat ein bisschen freieres Arbeiten, weil einfach auch viel weniger Köche daran beteiligt sind.
Jetzt hast du ja schon so ein paar Hörspiellabels erwähnt, aber sag doch mal so deine bekannteren Produktionen, wo man deine Arbeit schon mal gehört haben könnte. Also einige habe ich ja schon bei mir im Schrank stehen, aber so mal als kleine Übersicht für die für unsere Community, die vielleicht dich noch nicht so einordnen kann.
Also das bekannteste, glaube ich, womit ich den meisten Hörspielhörern bekannt geworden bin, ist halt tatsächlich Mord in Serie. Das war eine Reihe von Contendo Media. Da liegen die Rechte inzwischen bei Holysoft. Und da habe ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, also weit über 20, ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Das waren in sich abgeschlossene Geschichten, auch alles so ein bisschen in Richtung Psychothriller, Thriller, düsterer Krimi, sagen wir mal. Dadurch bin ich sozusagen ja, bekannter geworden, weil da auch mein Name einfach vorne auf der CD mit abgedruckt wurde und das natürlich dann auch hilft, dass das bei den Leuten hängen bleibt. Ah, okay, das ist irgendwie die Person, die das geschrieben hat. Und ja, dann habe ich ganz verschiedene Sachen. Also für Contendo habe ich dann noch die Serie Morgan and Bailey zum Beispiel geschrieben. Mhm. Ich habe Inselkrimi sozusagen die ersten geschrieben mit dem Kollegen Timo Räuber zusammen. Das waren die Fälle Nele Röwekamp und Arne Brekewold. Die sozusagen, das fing dann an, die Toten von Jüst und genau. Dann genau, auch für Contendo habe ich die Serie Team Undercover weitergeschrieben. Das war eine Idee von Christoph Piasecki, dem Kopf von Contendo Media. Der hatte da die ersten Folgen geschrieben. Das war so eine Jugendkrimiserie und wollte die aber nicht selber weiterschreiben. Und dann habe ich das sozusagen ab einer gewissen Folge irgendwie übernommen. Und genau, dann für Maritim schreibe ich viel. Da habe ich zum Beispiel die ersten Folgen auch von Jules Verne, die neuen Abenteuer des Phileas Fogg, sozusagen auch mit meinem Co-Autor Dominik Ahrens ja, konzipiert und dann geschrieben. Da haben wir dann zwei Staffeln insgesamt geschrieben. Dann habe ich bei Maritim NYP Dead zum Beispiel übernommen und Planet Eden. Das kennen vielleicht viele Hörspielfans, weil das früher schon von Maritim, Anfang der 2000er, sind die ja rausgekommen und der damalige Autor wollte das nicht weiterführen und dann ist Sebastian Pobot von Maritim an mich rangetreten und meinte, hier, wie sieht's aus? Ich habe hier noch NYP Dead und Planet Eden, zwei Serien, wo ich super fände, wenn du die weiterführst. Genau, das habe ich dann auch gemacht. Die sind aber inzwischen auch eingestellt. Also beide Serien sind zum Ende gekommen. Und ja, dann auch noch das Schwarze Auge zum Beispiel, wo Winterzeit auch involviert war, die ersten Folgen. Also zu diesem bekannten Das Schwarze Auge-Franchise sozusagen, eine Fantasy-Serie. Ja, und was ich halt seit langer Zeit halt mache für Romantruhe Audio, bei der Reihe Geisterschocker, da weiß ich nicht, da sind es auch schon unzählige, da schreibe ich halt Adaptionen. Also da schreibe ich in erster Linie Adaptionen von so alten 70er-Jahre-Groschenheften, die dann ja sozusagen ein bisschen modernisiert werden, also wo dann auch mal ein Handy drin vorkommt oder so. Und da habe ich dann auch 3, 4 eigene Geschichten mal rausgebracht innerhalb des Geisterschockers, die dann wirklich von mir waren. Da war die Zombie-Trilogie dabei, was ich sehr schön fand, weil die auf LP damals rauskam, was natürlich klasse war. Also Zombie-Hölle Afrika und die beiden Fortsetzungen. Genau, also und was ich jetzt halt auch schon seit ich glaube, 2011 haben wir damit angefangen, mache, ist Pollution Police, die kleinen Pfadfinder. Das ist auch eine Jugendkrimi-Serie, wo es um 3 Pfadfinderkinder geht, die sozusagen Kriminalfälle lösen. Das ist ein gemeinnütziges Projekt, was halt mit den Erlösen, also mit den Erlösen werden Projekte der Pfadfinder unterstützt. Und das mache ich jetzt sozusagen auch schon sehr, sehr lange. Da sind wir jetzt bei Folge 27, die nehmen wir jetzt bald auf. Und da führe ich auch Regie zum Beispiel. Also sonst bin ich ja hauptsächlich nur als Autor tätig, aber bei Pollution Police, die kleinen Pfadfinder zum Beispiel, da führe ich dann auch selbst Regie. Mhm.
Sehr schön. Was für uns, für Daniel und mich immer ganz spannend ist, weil wir uns da sehr unterscheiden, ist so ein bisschen deine Herangehensweise ans Schreiben. Strukturierst du alles eher vorab durch und schreibst dann oder bist du eher einer, der drauf losschreibt, wenn er eine Idee hat?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt sehr auf das Projekt an und mit wem ich das Projekt auch mache. Also jetzt, wo wir gerade bei Pollution Police waren, also das schreibe ich seit jetzt Folge 9 mit auch meinem Co-Autoren und guten Freund Dominik Ahrens zusammen. Und da ist es so, dass wir immer ein Exposé erstmal abliefern, weil wir da einen Auftraggeber haben, sozusagen die Produktionsfirma ist halt die Pollution Police Media GmbH und die wollen natürlich dann wissen, wie sieht das Buch ungefähr aus, bevor sie das in Auftrag geben und geben dann erstmal ein Exposé in Auftrag. Das ist meistens dann irgendwie so 4, 5 Seiten lang. Und da sind tatsächlich alle Szenen schon aufgeführt und nicht unbedingt besonders detailliert. Da steht dann eventuell auch in einem spektakulären Showdown bringen die Kinder die Gangster zur Strecke. Aber das reicht dann manchmal schon. Genau, also da skizzieren wir das schon vor. Einfach da wissen wir genau, okay, wenn wir jetzt den Auftrag kriegen, so läuft die Geschichte. Und bei anderen Projekten, zum Beispiel bei Contendo Media oder bei dem Inselkrimi, da schicke ich meistens so 4, 5 Sätze Idee hin. Also was weiß ich, Serienkiller mordet auf Jüst und hat in der Flaschenpost ein abgetrenntes Körperteil irgendwie hinterlassen. Keine Ahnung, sowas. Und dann sagt irgendwie Christoph, ja, finde ich gut, geh mal noch mehr in die Richtung so und so. Und dann setze ich mich ran und schreibe das. Und da habe ich jetzt dann nicht unbedingt schon den gesamten Plot im Kopf, natürlich schon grob weiß ich, wohin die Reise geht, aber ich finde das als Autor auch immer schön, wenn man sich so selber noch so ein bisschen überraschen kann und beim Schreiben dann selber noch eine Idee bekommt und sagt, ach, ist ja gut, dass das jetzt noch nicht alles in Stein gemeißelt war, sondern dass ich hier noch ein bisschen Freiraum habe und mal gucken kann, ja, dass ich das ein oder andere doch noch ein bisschen anders mache, als ich es vielleicht vorher mir überlegt hatte.
Und bei, weil du es gerade noch mal erwähnt hattest, bei den Inselkrimis, da hast du ja, hast du alle Geschichten geschrieben von Brekewold und der Nele?
Genau, bis auf die allerletzte Folge, die erschienen ist, das war die Folge auf Langeness. Die hat mein Co-Autor Team Räuber alleine geschrieben. Da steht fehlerhaft mein Name mit drauf auf dem Cover. Da habe ich dann auch gesagt, ich möchte eigentlich gerne, dass mein Name darunter genommen wird, aber die Möglichkeit bestand nicht mehr, weil das schon irgendwie im Presswerk war und so. Und dann habe ich auch gesagt, das ist in Ordnung. Für Timo war es auch in Ordnung. Aber die hat er alleine geschrieben, weil da hatte ich keine Zeit, mich daran zu beteiligen. Und aber ansonsten haben wir alle zusammengeschrieben, genau.
Weil ich weiß noch, damals, als die rausgekommen ist, da habe ich die auch rezensiert auf meinem Blog Und weil der Hintergrund war, dass ich selber früher auch selber auf Jüst war und das ganz spannend fand, dass es jetzt so eine Serie gibt, wo man die ganzen so ein Inselhopping machen kann. Und wir machen das tatsächlich so, dass wir fahren oft in den Norden und wir nehmen fast immer eine so eine Hörspiel-CD vom Inselkrimi mit und immer passend zu der Insel, wo wir gerade hinfahren. Ne?
Sehr schön.
Genau. Das fand ich, deswegen, ich fand, das war damals so mein Einstieg. Bei Contendo. Ich glaube, das war auch meine erste Story von dir, wenn ich mich recht entsinne, weiß ich aber nicht mehr ganz genau, weil ich weiß das nicht mehr, wann ich die ganzen Mordgeschichten gehört habe. Ich hatte dich auf jeden Fall immer so als Thriller-Autor so verortet. Ne?
Ja, das ist so ein bisschen das Steckenpferd, was ich habe. Also, wenn mich jemand fragt, was da irgendwie mein liebstes Genre ist, ist das auch eindeutig Krimi-Thriller. So. Also, das ist das, was ich auch persönlich am meisten sozusagen als, ja, als Kunde konsumiere, was ich irgendwie mag und wo ich, ja, da kommen mir am meisten und am schnellsten irgendwie Ideen. So, ich schreibe natürlich auch gerne Horror und so, aber das ist natürlich irgendwie immer sehr schnell auch irgendwie, ja, weiß nicht, es Horror suhlt sich dann immer gerne in so Gewaltfantasien und solchen Sachen und ja, das ist dann nicht so meins. Also tatsächlich so ein kniffliger Krimi finde ich immer irgendwie sehr schön und macht viel Spaß.
Bei Horror kann man halt auf jeden Fall eine ganze Menge so falsch machen, wenn man es, ich sag mal so, es platt macht, ne?
Ja, das ist halt immer die Frage, was ist so die Intention? Also ich habe ja auch zum Beispiel für den Kollegen Thomas Birker, den ihr ja auch kennt, auch schon für Dreamland Grusel Sachen geschrieben. Und da hatte ich von H.G. Francis zum einen das Weltraummonster und zum anderen die Nacht der Todesratte sozusagen
Die
Fortsetzungen
Fortführung,
geschrieben.
ja.
Genau, und die Weltraummonster, natürlich in Anlehnung an Aliens zu Alien, war also gefiel mir super und fand ich ganz toll. Und bei Nach der Todesratte habe ich dann eine Geschichte geschrieben, wo einfach klar war für mich, und das habe ich auch so kommuniziert mit Thomas, dass das halt ganz großer Trash ist. Also die Grundidee von Nach der Todesratte ist ja auch ganz großer Trash, machen wir uns nichts vor.
Ja, klar.
Und deswegen war sozusagen meine Idee, das hieß dann Tag der Bestie. Ich hatte es natürlich der Tag der Todesratte genannt. Und da ging es dann darum, im Gegensatz zu der Originalfolge, wo dann jemand sozusagen seinen Geist in eine Ratte transferiert, beziehungsweise die Ratte in den, ja, also wir kennen das, hatte ich sozusagen die Idee, dass sich zwei Personen einen Körper teilen müssen, sozusagen ein Soldat und ein Serienmörder. Und der Soldat nutzt sozusagen den Serienmörder für seine Zwecke aus und manipuliert den. Und das Ganze ist halt wirklich richtig großer Trash. Und ich glaube aber, es kam bei den Leuten, weiß ich nicht so gut an, weil sie, glaube ich, diesen Humor nicht verstanden haben oder das, was ich mir dabei gedacht habe. Also, weil natürlich der eine kriegt einen Pfeil in den Kopf und dann sagt, er lässt sich die Sache nochmal durch den Kopf gehen. Ne? Also, das sind natürlich so
80er-Jahre
klassische
Sprüche, ne?
80er-Jahre-Sachen. Also, was weiß ich, wie damals Phantomkommando oder solche Sachen, mit denen ich groß geworden bin, wo ich immer noch großen Spaß habe heute und wo ich einfach dachte, komm, wir machen mal so ein ganz großes Trash-Fest. Und ich glaube, das haben mir ein paar Leute übel genommen, weil natürlich das bei H.G. Francis alles ein bisschen ernster ist oder ernster war in der Originalgeschichte. Aber ich glaube einfach, H.G. Francis hätte mir auf jeden Fall verziehen, weil H.G. Francis ist für mich da auch so ein bisschen Vorbild im Hörspielbereich, weil der einfach wirklich jedes Ding, was der gemacht hat, war einfach mega entertaining. Und der hat halt wirklich schöne, kurze, knackige Sachen geschrieben, was ich auch immer besser finde, als wenn man dann irgendwie wie bei den drei Fragezeichen, oh, wir machen jetzt wieder über 70 Minuten Hörspiel und die Hälfte davon kann man rausschneiden. Sondern einfach, wenn ein Hörspiel mit 40 Minuten spannend und knackig ist, super, dann lass es doch so. Und da fand ich immer, H.G. Francis hat immer sehr, ja, sehr kurze, knackige, unterhaltsame Geschichten geschrieben. Und ja, Das finde ich, also das ist auch so ein bisschen das, wofür ich, sagen wir mal, stehe. Ich bin da jetzt auch nicht jemand, der da uferlose irgendwie Geschichten irgendwie macht. Also meistens bin ich immer zu kurz, weil die meisten Verlage wollen ja mindestens 10.000 Wörter und meistens bin ich immer zu kurz und muss dann eventuell noch ein bisschen auffüllen. Ja. Also ich finde da immer, in der Kürze liegt die Würze. Also es gab, glaube ich, noch kein Hörspiel von mir, was wirklich wesentlich länger als 70 Minuten war.
Ich finde es auch schwierig bei Hörspielen 70 Minuten. Wir hatten das schon häufiger als Thema, wie lange darf ein Hörspiel sein? Und das ist immer sehr schwierig. Es hängt natürlich auch immer von der Story ab und wie die aufgebaut ist. Aber manchmal denke ich mir auch, wäre es besser gewesen, das kürzer zu machen, einfach weil man eine komprimierte Geschichte hat, wie bei den alten Gruselgeschichten, die man genau deswegen ja gefeiert hat. Ne? Man hat die gefeiert, weil die kurz, knackig waren, unterhaltsam waren, 40 Minuten und fertig, nicht viel Tamtam da drumherum. Das war also alles, das hat schon irgendwie Spaß gemacht. Ja. Die Folge, die du vorhin gemeint hast, die habe ich auch gehört. Und ich meine auch, dass der Thomas da eins von diesen Monstern spricht, ne?
Der spricht diesen, genau, diesen
Ja,
Serienmörder spricht er, ja,
genau,
genau. Und
ja.
der Dietmar Wunder spricht den Soldaten, der sozusagen in seinem Kopf
Ja,
mit
ja,
existiert.
ja.
Ja.
Genau, ich weiß doch, ja.
Das, finde ich, haben sie auch super gemacht. Also ich fand das auch, also ich persönlich fand, mir hat das Hörspiel Spaß gemacht. Aber ich glaube, einige, wie gesagt, haben es mir so ein bisschen übel genommen, dass es so ein bisschen ironischer angehaucht war.
Ja. Gab es denn schon mal eine Produktion, die du lieber gar nicht gemacht hättest? Oder wo du sagtest, nee, das war irgendwie so der Karrierekiller, der Gott sei Dank noch nicht
Nein,
eingetroffen ist,
nein,
ne?
nein, nein. Also nee, das nicht. Also es gibt natürlich Sachen, die man lieber macht und die man weniger lieber macht. So, ja, da gibt es schon Sachen. Also zum Beispiel habe ich zwei Folgen von Offenbarung 23 geschrieben. Da bin ich gefragt worden, auch von Maritim, ob ich für Offenbarung 23 schreiben möchte, weil da ja, sich auch wieder irgendwas geändert hatte und irgendwie die Autoren, die das bisher gemacht haben, ging irgendwie nicht. Also es war ja sowieso alles, dass das irgendwie unter so einem Pseudonym sowieso geschrieben war, quasi. Ich weiß gar nicht, ob da in der CD überhaupt mein Name auftaucht, aber ich habe da zwei Folgen für die Serie geschrieben und da habe ich beim Schreiben gemerkt, dass ich da der Falsche für bin. So. Also, das ist ja auch irgendwie, ja, das kommt halt manchmal vor, dass man irgendwie merkt, also Offenbarung 23 mochte ich damals sehr, als die ersten Folgen so rauskamen, als ich selber, sagen wir mal, noch Hörer war, also Anfang der 2000er, so kamen ja so die ersten Folgen da raus und mir gefielen die ganz gut und ich dachte, ach cool, irgendwie Offenbarung 23, das könnte irgendwie Spaß machen und habe dann einfach beim Schreiben gemerkt, nee, das ist nicht so meins, so, weil es, wie gesagt, viel mit Recherche in so, ja, also zu bestimmten Themen. Also es war sehr aufwendig, diese Recherche zu betreiben und es war daher schwierig, dann auch eine Geschichte daraus zu bauen. Also es war immer wichtig, bestimmte Facts abzuarbeiten in den einzelnen Geschichten und das hat mir einfach keinen Spaß gemacht. So, also das, da habe ich irgendwie gemerkt, nee, das ist nicht so meins. Und das hat dann auch irgendwie Maritim gemerkt, die dann, okay, nee, das passt irgendwie so nicht. Und dann habe ich nach diesen beiden Folgen auch keine weiteren dafür geschrieben. So, also das war dann, haben sozusagen beide Seiten gemerkt, nee, das ist jetzt nicht das Richtige irgendwie. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel NYPD Dead. Also da passte ich natürlich wie Arsch auf Eimer, weil das genau das, nee, das ist halt genau sozusagen mein Genre. Das ist, also da habe ich, glaube ich, immer relativ zügig auch irgendwie die Bücher geschrieben, weil das machte mir Spaß, da hatte ich Bock drauf. Und ja, also man muss selber, finde ich immer, man muss natürlich selber Lust haben auf das Projekt und Spaß haben, weil dann, ja, dann flutscht es auch, dann läuft es auch. Und natürlich gibt es aber auch manchmal, dass man, es ist ja letztendlich so, ich mache ja in erster Linie Auftragsarbeiten, dass irgendjemand zu mir kommt und sagt, ich hätte gerne das und das. Und ja, dann kommt es natürlich auch einfach mal vor, dass dann Sachen dabei sind, wo man sagt, ja, so richtig wahnsinnig Lust habe ich da jetzt nicht drauf, aber mein Kontostand sagt gerade, sollte es aber vielleicht machen. Dementsprechend, aber es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das bereue ich total, das gemacht zu haben oder sowas. Nein, nein, das gibt es nicht. Also alles, was ich da irgendwie geschrieben habe, da stehe ich auch voll hinter. Und die einen Sachen, wie gesagt, finde ich selber besser und die anderen ein bisschen weniger gut. Aber es gibt jetzt nichts, wofür ich mich jetzt im Nachhinein schämen müsste.
Gibt es denn im Gegensatz zu vielleicht auch etwas in Genre oder eine Art von Projekt, die du gerne mal machen würdest, aber noch, du sagst, der Auftraggeber vielleicht noch keinen passenden hattest?
Ja, also ja, es gibt natürlich viele verschiedene Sachen. Also was, da habe ich auch, glaube ich, schon mal auch in einem anderen Interview irgendwie gesagt. Also wenn man mich mal für einen Western irgendwie anheuern möchte, sehr gerne. Also ich habe mal für Holy Soft zwei Geschichten geschrieben, beziehungsweise drei. Das eine war dann Jack London, der Ruf der Wildnis. Und die anderen beiden waren halt die ersten beiden Lederstrumpf-Geschichten, der Wildhüter und der letzte Mohikaner. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also diese so Western-Geschichten machen mir schon sehr Spaß, aber da gibt es halt jetzt keine, sagen wir, kein, glaube ich, kein breites Mainstream-Publikum, was daran so Interesse hat. Also schön finde ich ja, dass Audionarchie macht ja diese Spaghetti-Western-Reihe so. Also Audionarchie macht ja sehr verrückte Sachen oder auch Giallo und sowas. Also auf so Sachen hätte ich auch Bock. Also mehr Sachen, die so ein bisschen spezieller sind. Also deswegen, ich bin jetzt auch wieder dabei, wieder mehr eigene Projekte so anzuschieben. Weil ich jetzt tatsächlich nicht immer nur diese Auftragsgeschichten machen möchte, weil die sich natürlich dann irgendwann, ja, dann kriegt man wieder die Anfrage für die 10. Sherlock Holmes-Geschichte und so. Und ja, ist schön, Sherlock Holmes, ja, mag ich, aber vielleicht macht man mal irgendwie was Verrückteres, so, und was Spezielleres. Also es sind natürlich sehr viele Sachen, die im Hörspielbereich irgendwie dauernd aufgewärmt werden. Also Van Dusen, Sherlock Holmes und so weiter. Also sobald irgendwas rechtefrei ist, stürzen sich da alle wie die Aasgeier irgendwie drauf. Und weiß ich nicht, ob das sein muss. Ich fände halt schöner, wenn wirklich wieder eigene Geschichten mehr irgendwie kommen von Leuten und dass man so mal bereit ist, irgendwie wieder einfach kreativer an Sachen ranzugehen. Also das war, finde ich, als ich angefangen habe mit Hörspiel, war das halt schon ein bisschen kreativer, die ganze Branche, und ein bisschen experimentierfreudiger. Aber natürlich ist dadurch, dass CD-Verkäufe so eingebrochen sind und mit Streaming nicht mehr so viel Geld gemacht werden kann, ist es natürlich auch verständlich, dass dann Produzenten so auf Nummer sicher gehen wollen und dann irgendwie das produzieren, von dem sie wissen, okay, das wird auf jeden Fall irgendwie gehört, nämlich ja, dann im Zweifelsfall wieder ein weiterer Sherlock Holmes. Aber ja, ich finde, das ist halt kreativ dann nicht so die große Herausforderung.
Es ist auch, wie du schon sagst, es ist so eine Cash-Cow, die sich aber auch irgendwann mal, ja, ich sag mal, totläuft. Also ich finde es in Ordnung, wenn das gemacht wird. Und gerade Maritim ist ja auch sehr stark dabei, so Universen miteinander zu verknüpfen und daraus ein Gesamtuniversum zu machen. Und trotzdem ist es bei mir so, dass ich einfach da den Faden verliere. Das fand ich übrigens auch so ein bisschen schade, dass gerade bei Jules Verne, weil da habe ich auch seit der ersten Folge, habe ich die alle im Regal stehen und gerne gehört. Und irgendwann hat man gemerkt, dass die Geschichten, die ganzen Crossover kamen. Ne, dann gab es ja noch hier Zirkel der Sieben und so weiter. Und es wurde dann sehr viel und das wurde sehr groß, das Ganze. Ne? Und da habe ich mir auch gedacht, ja, mach doch was Neues irgendwie mal. Ne? Oder dann genau was du sagtest. Sherlock Holmes gibt es eben schon und es gibt vielleicht auch noch mehr Detektive, die man vielleicht erfinden könnte, weil Detektivgeschichten, finde ich, funktionieren immer. So, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja dann auch, ne, so Miss Rutherford, ja auch hier Mimi Rutherford, was hier mit Stahlbach in der Hauptrolle. Da habe ich dann auch eine Folge mal geschrieben, nochmal, die leider noch nicht erschienen ist, weiß ich nicht, wann die mal rauskommt. Also klar, da gäbe es viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu erzählen, aber ich glaube, das traut man sich halt einfach nicht. Also ja, aber absolut verständlich. Also es ist jetzt auch irgendwie, ja, wenn ich jetzt an der Stelle eines Produzenten wäre, der irgendwie Geld verdienen will damit, würde ich natürlich auch gucken, was funktioniert hier und ja, also. Es gibt natürlich immer mal die Möglichkeit, glaube ich, da irgendwie mal experimentell, mal hier mal vielleicht so eine Pilotfolge mal auszuprobieren oder so, weil die Verlage haben natürlich schon die Möglichkeit, die haben halt viele Sprecher im Studio und man könnte natürlich auch mal hier, kommt, die sind jetzt eh da, kommen wir nehmen mal noch hier für was anderes mal auf und gucken dann mal mit so einer Pilotfolge, ob das funktioniert. Aber das wird halt nicht gemacht. Also weiß ich nicht. Also das deswegen, also ich bin jetzt an so ein paar eigenen Sachen dran, worauf ich halt Lust hätte, und wo ich dann immer, wenn ich mal so einen Sprecher im Studio habe, sage, hier hättest du irgendwie Bock, vielleicht gerade dafür nochmal irgendwie was einzusprechen. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt eine feste Deadline oder so habe. Das ist dann natürlich der Vorteil, sondern das ist irgendwie, das läuft mal so ein bisschen nebenher. Aber wo ich dann halt auch schon gucke, irgendwie. Ich will halt wieder mehr eigene Sachen machen. Das ist natürlich dann das Problem, wenn man natürlich Einzelperson ist, und auch keine Firma ist, ist natürlich ganz klar, da steckt jetzt kein Geld dahinter. So, also ich habe mal so einen Aufruf gemacht, das war so vor einem halben Jahr bei Facebook, Instagram, dass ich halt wieder mehr eigene Sachen machen will, aber wo halt ganz klar der Fokus darauf steht, ich will geilen Scheiß machen und es wird damit nicht wirklich Geld verdient. So, also dass jeder schon von vornherein weiß, bitte kommt jetzt nicht auf die Idee, da irgendwie nach einer bestimmten Gage zu fragen, weil ich kann das nicht zahlen. So, sondern einfach, ich habe wieder Lust, einfach mehr eigene Sachen zu machen. Und wenn ihr Lust habt, mit mir kreativ vielleicht mal so andere Sachen auszuprobieren, dann würde ich mich sehr freuen. Und da sind dann tatsächlich einige Leute auf mich zugekommen. Und mal gucken, wie gesagt, im Moment war die Zeit noch nicht so, dass ich. Also ich hatte leider noch nicht so viel Zeit, mich wirklich damit zu beschäftigen und da was in die Wege zu leiten, weil dann wieder andere Projekte irgendwie erstmal dran kamen, die natürlich Geld bringen. Und gerade sind wir auch wieder dran, halt neue Pollution Police Folgen aufzunehmen. Und ja, deswegen, da muss man dann immer mal schauen, wann sich die Zeit ergibt, weil es ist halt dann in der Hinsicht ist es dann mehr Hobby wieder, als dass es jetzt wirklich ja, ein Job ist. So. Und das finde ich immer auch wichtig, also weil ich bin ja sozusagen vom Hobby-Hörspiel so ein bisschen da reingekommen irgendwann mal. Und man merkt ja, ich glaube, das kennt ihr auch, wenn so ein Hobby irgendwann mal zum Beruf wird, wird es irgendwann auch mal lästig und irgendwie nervig. Und ich möchte vielleicht mal wieder so ein bisschen wieder den Spaß am Hörspiel mal richtig haben und erleben. Und ich mache jetzt auch seit kurzem mit dem Daniel Käser, einem guten Freund von mir, der auch Synchronregisseur ist, einen eigenen Podcast, kann ich hier mal so kleine Werbung machen. Jäger der
Bitte.
verlorenen Tapes heißt der, wo wir sozusagen alte Hörspielreihen oder Serien vorstellen, die es halt nicht im Streaming gibt, sondern nur auf Kassette oder LP. Und wo wir so ein bisschen die Leute wieder dazu animieren wollen, so alte Schätze auszugraben und sich die mal anzuhören, anstatt wieder die 100. Drei-Fragezeichen-Folge, sondern da gab es tatsächlich.
200. sogar schon.
Ja, nee, zum 100. Mal dieselbe Folge zu hören, das meinte ich.
Also.
Also, dass man nochmal guckt, was ist denn alles schon, also gerade jetzt auch Europa hat ja einfach einen unfassbaren Backkatalog, sagen wir mal. Und da sind ja, ist ja nur ein ganz kleiner Teil von der überhaupt im Streaming heute noch verfügbar ist, weil einfach die Lizenzen ausgelaufen sind und so weiter. Also jetzt in der letzten Podcast-Folge, die erscheint irgendwann diesen Monat, haben wir uns mit dem Peter Lonzek hingesetzt, den kennt ihr sicherlich auch, Synchronstimme von Tom Hiddleston, und haben die Europa-Hörspiele von Knight Rider besprochen. So, weil er ist auch großer Knight Rider-Fan und das sind auch irgendwie für mich wieder Beispiel, wie man irgendwie knackige Hörspiele in 40 Minuten erzählen kann und wo wir ja so ein bisschen in dieser Retro-Zeit, ich meine, ich habe das gehört, als ich irgendwie in der Grundschule irgendwie war, beziehungsweise ja, also die Serie gesehen, die Hörspiele kamen ja ein bisschen später, aber ja, was weiß ich, ne? Man war da noch sehr klein und kann so ein bisschen wieder so in der Vergangenheit irgendwie schwelgen und sowas mache ich jetzt nochmal so nebenher, um einfach wieder so ein bisschen für mich dieses, ja, die Freude am Hörspiel zurückzubringen. Warum mag ich eigentlich Hörspiel? Und dass es halt jetzt nicht nur, ja, nicht nur der Broterwerb ist, der es natürlich dann irgendwann ist, wenn man das zum Beruf macht, sondern warum macht man das eigentlich auch so gerne? Weil es einfach, ja, einfach eine schöne Sache ist, die viel, viel Spaß macht.
Jetzt hätte ich noch mal eine Frage, ohne wirklich also Zahlen hören zu wollen. Aber du hast ja gesagt, du bist hauptberuflich Autor und gibt ja genug, die unseren Podcast hören und die auch irgendwann davon mal geträumt haben, mal so ein eigenes Hörspiel zu machen oder vielleicht irgendwie in die Szene einzusteigen. Und was würdest du sagen, wenn man ist hauptberuflich Autor, kann man das so in Zahlen fassen, wie viele, ich sag mal, Hörspielskripte im Monat musst du schreiben, verkaufen, damit man irgendwie am Ende des Tages Geld über hat. Ohne jetzt Preise zu wissen zu wollen, darum geht's nicht, sondern einfach mal, ja, ich muss ihm, keine Ahnung, Stephen King hat so und so viele Seiten pro Tag geschrieben, damit er Geld verdient. Und wie sieht das bei dir aus?
Also sagen wir mal, ich habe jetzt auch die letzten, also seit 2017 fast durchgehend fürs Fernsehen, für eine Filmproduktionsfirma gearbeitet als Autor und als Redakteur, sozusagen in Zeitverträgen. Und das, was ich da verdient habe und das, was ich gerne verdienen würde, da müsste ich halt schon sieben Hörspielskripte im Monat schreiben, mindestens. Und das ist nicht zu machen. Also ja, machen wir uns nichts vor. Also es gibt sicherlich Leute, die schreiben sowas ganz, ganz schnell. Aber ich finde dann auch, das merkt man dann auch. Also wenn ich ein Hörspielskript schreibe, ich brauche da schon so eine Woche für mindestens. Und also natürlich jetzt nicht durchgehend jeden Tag 8 Stunden. Aber ich brauche da schon ungefähr eine Woche mindestens für, wenn nicht länger. Ja, ich kann keine 7 Skripte im Monat schreiben. Das, also nicht in dem Qualitätsstandard, den ich mir da setzen würde. Und klar, es gibt bestimmt jetzt Kollegen, die irgendwie jetzt KI da nutzen und um da irgendwie auf Masse zu kommen. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen. Aber das ist jetzt nicht so mein Weg. So, und deswegen war immer klar, also Hörspiel jetzt hauptberuflich ist immer schwer. So, weil ja, weil dann musst du halt wirklich Masse liefern. Und das habe ich halt eine Zeit lang getan. Also in dieser Zeit, wo ich mich selbstständig gemacht habe und Mord in Serie und sowas, da habe ich wirklich viel, viel, viel geschrieben und dann teilweise auch 4, 5 Bücher im Monat. Das kann ich aber einfach nicht mehr. Also das kriege ich irgendwie mental und körperlich einfach nicht mehr hin. Deswegen sozusagen habe ich dann halt wieder gesagt, okay, ich mache wieder mehr fürs Fernsehen, weil man da einfach dann doch besser verdient. Und im Hörspielbereich ist es natürlich so, wenn es jetzt nicht die großen Marken sind wie 3 Fragezeichen, TKKG, Bibi Blocksberg, sondern wir reden ja jetzt von kleineren Verlagen, da sind halt die Budgets einfach sehr, sehr gering. Und das, was man als Autor bekommt, ist nicht besonders viel. Und da muss man dann schon sagen, irgendwie passt das für mich, lohnt sich das für mich. Ich glaube, viele Autoren machen deswegen auch nichts mehr. So, also es gibt, wir hatten in der Vorbesprechung ja mal kurz darüber gesprochen, dass wir das jetzt alle schon sehr lange machen oder Falk und ich uns auch jetzt schon vor sehr, sehr langer Zeit mal über den Weg gelaufen sind. ist aber so, dass in dieser Hörspielbranche dann auch viele Leute kommen und wieder gehen, weil sie irgendwie merken, nee, da ist ja gar kein Geld zu holen. So, also da werde ich ja nicht reich. Nein, wenn du jetzt nicht die 3 Fragezeichen machst und nicht irgendwie eine Lanxess-Arena voll machst, nein, dann wirst du damit nicht reich. Weil es ist tatsächlich immer noch, oder immer noch. Also es ist einfach ein gewisses Nischenprodukt, ein Hörspiel. Also es wird von vielen tatsächlich gehört, aber es sind leider heutzutage nicht mehr viele Leute bereit, dafür auch Geld auszugeben. So,
Ja.
und das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt. Also es hat diese Wertigkeit verloren und deswegen wieder, um auf diesen anderen Podcast zu kommen, den ich da mache, wenn wir uns dann wieder die alten Kassetten irgendwie anschauen und anhören, das war einfach ein ganz anderes Gefühl. Man hatte da so eine Kassette mit irgendwie einem Cover und irgendwie, wer hat denn da heute mitgesprochen? Und man, ja, das heute ist es halt so, ja, ich ziehe mir mal wieder bei Spotify oder bei Deezer irgendwie mal irgendwas nebenher durch. Du weißt gar nicht mehr, wer spricht da eigentlich mit und so. Und also
Ist auch
es hat
egal,
halt,
ne? Ja.
genau, es ist so eine, ja, wie auch
Ist
bei
einfach
vielen.
Konsum. Es ist
Plane
einfach Konsum.
Unterhaltung, ja.
Ja.
Es ist so, ja, es ist halt so Wegwerfmedium geworden, so ein bisschen. Also ich glaube, viele, die hören dann mal eine Folge, zack, und hören halt wieder das nächste. So, aber wir früher, wir haben uns ja mal, was weiß ich, wir haben ja Hörspiele 30 Mal oder so angehört, bis die Kassette nicht mehr lief. Also gibt's ja heute kaum noch. Also dass du irgendwie eine Serie hast oder irgendwie eine Produktion hast, die so sozusagen so von den Fans irgendwie gepusht wird, dass sich das wirklich auch finanziell irgendwie auszahlt. So,
Ja, ich hatte da auch tatsächlich mal überlegt, ob ich dazu auf meinem YouTube-Kanal mal so eine Real Talk-Folge mache, ohne jetzt wirklich konkret Zahlen zu nennen, weil das ist immer, wo ich sage, ja, damit kann keiner was anfangen, weil es auch unterschiedlich ist, ne? Es gibt unterschiedliche Honorare von bis, also ich kenne welche, die machen halt, die stehen im Studio, kriegen 200 Euro, nehmen aber 5 Rollen auf, einfach weil sie in der Stunde eben so viel aufnehmen können, wie sie wollen. Dann gibt es andere, die einfach einen viel höheren Vertrag bekommen, der einfach, die fangen unter 500 gar nicht an und das geht dann immer weiter. Aber dass man einfach den Leuten mal klar macht, was das bedeutet, ein Hörspiel zu erstellen. Und wenn man eben nicht zu den, es gibt ja, glaube ich, ja, ich sag mal, wenn man von Verlagen spricht, die wirklich Geld damit machen, dann sind das, kann man sich an einer Hand abzählen, wer das ist. Und es gibt aber viele andere Hörspielmacher. Es gibt viele kleinere Labels, die auch gutes Zeug erstellen, aber einfach keine Chance haben, weil die, ja. Und da ist es eben so, die Leute dafür wieder mobil zu machen, zu sagen, hört euch das bewusster an. Kauft euch, wenn ihr könnt, vielleicht auch mal eine CD wieder, auch wenn es momentan der Trend ist, alles zu streamen. Aber und
Aber
auch natürlich für die Hörspielmacher, für alle, die, wie ich bin damals eingestiegen und habe auch dann gedacht, ach, weißt du was, ich mache das hauptberuflich. Ich gehe jetzt dahin und lass mich von irgendeinem anstellen, weil Angebote habe ich genug bekommen damals. Weil die suchen ja. Ne? Das wirst du vielleicht auch als Autor vielleicht erleben, dass gerade im Hörspielbereich, da gibt es jetzt nicht so viele, dass die ein Riesenportfolio anhaben, an Sprechern, Sprecherinnen bestimmt. Aber Autoren, Hörspielmacher, Sounddesigner, da gibt es nicht so viele. Ne?
nee, das ist also, das finde ich natürlich schön. Also, im Hörspielbereich muss ich mir nie Sorgen machen, dass ich keine Aufträge bekäme. So, also, das ist tatsächlich so, dass immer irgendjemand will, dass ich was für ihn schreibe. Und das ist dann auch immer natürlich toll. Auf der anderen Seite ist dann natürlich immer, muss man dann irgendwie abwägen, also, wie ist das jetzt irgendwie zeitlich, wie ist das finanziell? Weil man kriegt manchmal auch Angebote, wo man dann so denkt, ist das jetzt ein Scherz gewesen oder meint ihr das jetzt ernst, weil ich lebe davon? So, weil, um wie gesagt keine Namen zu nennen, aber manchmal kam es halt auch schon vor, dass mir dann Leute irgendwie dann angeboten haben: Hier, schreib doch mal für Summe so und so. Und ich so: Hä? Wie? Dann müsste ich das jetzt an einem Tag schreiben, damit sich das für mich lohnt. Wie bitte? Also, es kann ja nicht sein. Und dann wird immer gesagt: Ja, aber wir haben halt da jetzt nicht so viel. Ja, aber dem Hauptsprecher zahlst du allein schon diese Summe.
Ja,
Also,
das ist eine Wertschätzung, ja.
ja, und da sage ich dann irgendwie auch nein. Also, inzwischen, früher habe ich wirklich viel gemacht, also auch viel für kleinere Budgets, weil dann einfach kleinere Verlage erstmal groß werden mussten. Und es ist einfach klar, ich arbeite jetzt nicht mehr für das Honorar, was ich vor irgendwie 15 Jahren gekriegt habe. So, das funktioniert einfach nicht. Also ich muss irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten, wie wir alle. Und Ich kann jetzt nicht sagen, ihr habt jetzt wenig Geld zur Verfügung. Deswegen, ja, also, und deswegen bin ich ja jetzt bei den eigenen Projekten, die ich da anvisiere, sozusagen ja ganz ehrlich und sage von Anfang an, bitte, ihr wisst Bescheid, das ist jetzt rein für Fun und da wird kein Geld mit verdient. Und wenn ihr mitmachen wollt, gerne. Wenn nicht, auch okay. Aber wenn es halt einfach eine kommerzielle Produktion ist, mit der Geld verdient werden will, muss auch ein Minimum bezahlt werden. So, das ist einfach so. Und ja.
Ja, das ist korrekt so. Aber es ist tatsächlich ein schwieriges Thema und manchmal, ich stecke da jetzt nicht ganz so tief drin, aber ich habe ja auch so ein paar Auftragsarbeiten schon gemacht und habe auch ein paar Sachen abgelehnt, weil ich als Sounddesigner einfach sehr viel Zeit brauche. Und oft ist es so, dass die Produktionen so lange dauern, dass ich in der Zeit nichts anderes machen kann. Und dann kommt der Zeitdruck. Ne, dass man sagt, ja, manche reden von Wochen, wo ich sage, nee, du kannst mir nicht sagen, in 3, 4 Wochen muss das fertig sein, das schaffe ich nicht. Ne? Und dann ist ja auch entsprechend die Bezahlung, wo man sagt, naja, man macht es eher aus einer Gefälligkeit, weil man sagt, ich fände es schön, wenn der Name draufsteht und man weiß ganz genau, mehr wird man bei bestimmten Labels vielleicht auch gar nicht bekommen, egal was man macht und wie gut man ist und ja.
Ja, was ja auch wichtig ist, ist, man will ja auch, dass es irgend so einen gewissen Mindestqualitätsanspruch hat. Also irgendwie nur was hin juckeln. Wir hatten es vorhin, KI zum Schreiben oder so. Das ist ja, also ist es ja eigentlich auch nicht oder kann es eigentlich nicht sein, weil am Ende will
Also
man
es
ja
gibt,
auch.
wenn man jetzt im Bereich Sounddesign ist zum Beispiel, gibt es ja auch die ein oder anderen Verlage, wo ich mich immer wundere, die ja mit Hörspielen durchkommen, die quasi gar kein Sounddesign haben. Also die so minimalistisches Sounddesign haben, dass ich so denke, wer hat das denn gemacht? Also, aber ja, das ist dann wieder dem Umstand geschuldet, dass man an der Stelle dann irgendwie Geld sparen will und denkt, ach, das wird ja eh nur gestreamt oder so. Möglicherweise. Ich weiß nicht, was die Intention dahinter ist, weil ich finde immer, also ich bin auch jetzt gar kein Verfechter von, also dass es ein bombastisches Sounddesign geben muss, wie früher bei Oliver Döring und John Sinclair. Das finde ich, das muss nicht immer sein. Das ist cool bei dem einen oder anderen Projekt, aber bei einem Kinderhörspiel oder so muss das jetzt auch nicht irgendwie in Dolby Surround und sonst was sein. Aber es muss halt irgendwie dazu anregen, irgendwie, dass sich da ein Bild vor Augen irgendwie entwickelt und nicht, dass es so klingt, als würden da Leute steril in irgendeinem Raum sitzen quasi und sich unterhalten. So, und ja, da ist halt auch, ja, die Wertschätzung ist irgendwie, hat halt nachgelassen, so ein bisschen, finde ich. Also, dass Leute auch irgendwie so eine richtig gute Produktion zu schätzen wissen. So, also deswegen finde ich es immer noch so schön. Also, viele Leute, die damals Freelancer gehört haben, mich auch heute irgendwie noch darauf ansprechen, dass sie sagen, irgendwie, das ist ja schade, dass da nichts draus geworden ist und so. Oh, sehr schön. Weil da haben wir uns wirklich richtig Mühe gegeben. Das war richtig eine fette Produktion. Wir haben Leute, zum Beispiel Ekkehard Belle und die Claudia Lösle in München, wir haben die zusammen aufgenommen. Wir haben es nicht so gemacht wie alle, wir xen jetzt mal wild drauf rum. Also natürlich wurde da auch geixt, aber wir haben viele Sachen, die im Dialog entstanden sind, tatsächlich mit den Leuten vor Ort aufgenommen. Also deswegen auch viele Leute in München aufgenommen, weil da eh der Ekkehard Belle gesessen hat. Und der Sebastian, damals mein Kollege, hat sich da wirklich sehr viel Mühe bei Musik und Sounddesign gemacht. Und das ist sozusagen immer noch eine meiner, sagen wir mal, wo ich Regie geführt habe, eine meiner fettesten Produktionen. So. Und ja, und da war halt auch, dass man sagt, schön ist, dass Leute immer noch sagen, hey, das war richtig geil damals. Ja, schön, aber wir haben noch nicht mal 500 CDs verkauft davon. Also, dann kann man es nicht machen. Also, wenn die Wertschätzung nicht da ist und also, dass man sagt, irgendwie, mir ist dann so eine Sache auch irgendwie Geld wert, dass ich dafür ausgebe, dann, ja, schade. Dann kann es, also wir sind ja leider in so einer Konsumgesellschaft, dass ja. Dann muss man auch sagen, irgendwie, ja, gut, man probiert Sachen aus und wenn es nicht genommen wird, es ist ja auch Quatsch, dann Sachen irgendwie halt über Jahre hinweg durchzuziehen. Also es gibt natürlich auch Verlage, das weiß ich, die dann irgendwie an eine bestimmte Serie glauben und dann doch noch eine Folge produzieren und doch noch eine Folge, obwohl es sich nicht verkauft. Und irgendwann muss man halt einfach sagen, nee, das macht einfach, es ergibt keinen Sinn, das jetzt irgendwie weiterzumachen, weil wenn da keine Leute draußen sind, die dafür bereit sind, Geld zu geben, dann ja, lohnt sich das nicht.
Das stimmt schon, ja. Falk, hast du doch eine Frage, weil ich blinzel gerade so aufs Öhrchen.
Also ich glaube, die meisten Fragen, die ich hier auf meinem nicht vorhandenen Zettel, also hier ist, der ist heute blank gewesen mit so ein paar grundsätzlichen Ideen. Aber ich fand es auf jeden Fall super spannend, super interessant und finde es auch immer sehr spannend, eben auch zu hören, wie eben andere so ein bisschen beim Schreiben und so weiter zugehen. Eine Frage hätte ich vielleicht noch, weil ich das sehr spannend finde, dass du gesagt hast, dass du ja sehr viele Skripte auch mit einem Co-Autor zusammengeschrieben hast. Wie so eine Zusammenarbeit funktioniert, ist das, dass man sich dann irgendwie bestimmte Teile des Hörspiels aussucht, du schreibst das, oder setzt man sich da auch mal gemeinsam hin?
Also das ist auch so ein bisschen unterschiedlich. Also ich arbeite sehr oft mit Co-Autoren zusammen, einfach aus dem Grund, weil es dann noch oft schneller geht und auch andere Sachen einfach entstehen. Also es ist, wenn ich alleine ein Buch schreibe, kommt da halt was raus, aber wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, kommt eventuell auch noch was viel Spannenderes raus. Also es ergibt sich ja sozusagen aus dieser Synergie von zwei Personen irgendwie was. Also ich habe den Dominik eben erwähnt, mit dem ich Pollution Police, ein schwieriges Wort, schreibe und den kenne ich auch schon sehr, sehr lange und mit dem bin ich halt sehr, sehr gut befreundet. Das heißt also, wir verbringen neben dem Schreiben auch Zeit miteinander und haben so ähnliche Interessen. Und da ist es tatsächlich so, wir sind sehr gut eingespielt, also dass man, glaube ich, nicht erkennt, wer welchen Teil von einem Buch schreibt. Dass wir teilen uns das tatsächlich auf. Dann sagen wir meistens, okay, du schreibst die erste Hälfte bis, was weiß ich, Szene 5 und ich schreibe den Rest oder sowas. Oder wir teilen Szenen ganz speziell auf. Also bei Pollution Police ist es so, weil der Dominik ein sehr belesener, intelligenter Mensch ist, dass er sehr oft für unseren Linus die Dialoge schreibt. Das ist sozusagen unser Computer-Crack, also das wandelnde Wikipedia bei dieser Kinderkrimiserie. Und der dann immer ganz kluge Sprüche raushaut und so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, Dominik ist so, aber ich bin nicht so, sagen wir mal. Also ich müsste da schon ein bisschen mehr mich verbiegen, um sozusagen in mich in Linus hineinzuversetzen. Und so teilen wir das dann auch gerne mal auf. Also dass er zum Beispiel dann diese Parts, wo irgendwie Linus was am Computer recherchiert und dann irgendwie irgendeine Dechiffrierung irgendwie macht, da ist dann irgendwie Dominik eher der, der sich für interessiert und der sich auch mit sowas auskennt und dann macht der das so. Also da teilen wir uns so auf und dann habe ich zum Beispiel mit dem Timo Räuber auch ein sehr, sehr lieber Kollege, mit dem ich viel geschrieben habe, nämlich diese Brekewold und Röwekamp Inselkrimis. Da war es auch meistens so, also wir haben die Geschichte sozusagen zusammen konzipiert oder sehr oft ist es halt, ich bin halt sehr plotstark, sagen wir mal, also oft ist es in so einer Zusammenarbeit so, dass ich die Geschichte plotte und sage, okay, das und das passiert in der Szene und so und dann teilen wir uns halt auf und beim Dialogisieren sozusagen teilen wir uns dann auf und ja, also das ist einfach, also mir macht das sehr viel Spaß, einfach auch mit Leuten zusammenzuarbeiten. Also ich finde als Autor, das ist ja so ein bisschen so ein sehr einsamer Job, weil man da immer nur alleine am Rechner sitzt oder früher an der Schreibmaschine. Und ich finde es aber schön, einfach sich auch mit Leuten auszutauschen und Geschichten zu entwickeln und weil sich dabei einfach ganz andere Sachen irgendwie teilweise entwickeln, als wenn ich es mir jetzt alleine irgendwie im Kämmerlein irgendwie überlegen würde. Und also in den meisten Fällen hat das immer sehr, sehr gut funktioniert mit den Co-Autoren, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also es gab zum Beispiel auch den Markus Duschek, den ihr ja auch kennt, der sehr, sehr viel macht als Hörspielautor. Mit dem habe ich zum Beispiel auch eine Mord-in-Serie-Folge zusammengeschrieben. Also ich mache das sehr, sehr gerne. Also ich mache auch gerne meine eigenen Sachen, wo ich alleine schreibe, aber genauso gern schreibe ich im Team. Und ich glaube, da bin ich einer der wenigen tatsächlich im Hörspielbereich, die das machen, wo ich dann einfach irgendwie, ich habe so meine Leute, wo ich dann frage, hier hast du vielleicht Bock, da mitzuschreiben? Also mir macht das viel Spaß mit anderen Leuten. Und es ist natürlich in der Zeit, wo ich dann zum Beispiel hauptberuflich jetzt beim Fernsehen war, natürlich auch eine Zeitersparnis, dass man dann sagt, okay, man teilt sich da auf. Und wenn ich nur am Wochenende mal Zeit habe, was zu schreiben, ist natürlich ganz hilfreich, wenn schon mal jemand unter der Woche schon mal was geschrieben hat oder so.
Klar.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, das wären dann zumindest meine Fragen gewesen. Ich hätte vorgeschlagen, wir stellen noch jemand anders eine Frage, nämlich unseren Zuhörern. Es gibt nämlich wie immer Feedback, Fragen und mehr eine E-Mail-Adresse, nämlich podcast@ohrenbrecher.de. Und spontan hätte ich vorgeschlagen, mal in die Runde zu fragen, was für ein Hörspiel, weil wir ja beim Hörspiel appreciaten, was hatten wir vorhin gesagt beim so diese Wertschätzung. Welches Hörspiel wertschätzt ihr denn besonders? Was ist euer Lieblingshörspiel? Schreibt das doch diesmal gerne in die Kommentare oder schickt es uns per E-Mail.
Ja. Genau. Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, wir sind wieder am Ende von unserem schönen Podcast. Und Markus, wir danken dir sehr, dass du hier warst,
dass du dir die
Zeit genommen hast und unsere Fragen beantwortet hast. Und ich hätte auch tatsächlich zum Autorenleben noch eine ganze Menge Fragen mehr, aber da müssten wir einen zweiten Teil, glaube ich, machen.
Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich habe jetzt gar nicht das Gefühl gehabt, dass wir hier schon so eine Stunde miteinander erzählt haben. Also es war sehr kurzweilig.
Ja, fanden wir auch. Und ja, dann bringe ich mal meinen Abschlussspruch, der da immer lautet: Habt Spaß, hört Hörspiele. Markus, dir vielen Dank und wir sehen und wir hören uns. Haut rein.
Keep on listening. Ciao.
Ciao.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten. Ja, super.